Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört in meinem Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Morgen zusammen. Ostermontag, Feiertag, 8 Uhr in der Früh. Während die meisten von euch um diese Zeit wahrscheinlich noch tief und fest schlafen, mussten wir heute improvisieren und unsere Aufnahme vorverlegen. Wir hoffen mal, nicht zu viel Gegähne hier im Hintergrund zu haben, dass die Qualität einigermaßen in Ordnung ist. Und wir entschuldigen uns vorab auf jeden Fall schon mal für die ein oder anderen Hintergrundgeräusche heute. Am wenigsten Sorgen mache ich mir eigentlich bei Fabi heute, der als Familienvater eigentlich auf jeden Fall schon wach sein sollte. Guten Morgen, Fabi.
Guten Morgen, wunderschönen guten Morgen aus Mettingen. Jeder, der es nicht kennt, liegt auf jeden Fall noch in NRW, also irgendwo bin ich noch zu Hause und später dann auf dem Weg nach Dänemark. Deswegen auch die Organisation, die wir heute hier auf die Beine gestellt haben.
Genau, und großer Dank geht dann vorab schon mal an Sören, der es ja heute auch geschafft hat, vorgeführt 10 Uhr schon mal kurz aus dem Bett auszusteigen und hier die Aufnahme zu beginnen. Guten Morgen, Sören.
Ja, guten Morgen zusammen aus NRW und für euch stehe ich natürlich auch früh auf.
Ja, danke, dann haben wir ja heute bin ja total überrascht, sehe ich gerade, wir nehmen ja heute unter dem Deckmantel Frauenhandball.com auf. Dürfen wir dafür auch Werbung machen, Sören? Was steckt da dahinter?
Absolut, kostenlose Werbung. Kostenlose News aus der Welt des Frauenhandballs. Also für alle, die mal über den Tellerrand hinausschauen wollen und nicht unbedingt Frauenfußball verfolgen wollen, die können auch der Handballsportart beiwohnen.
Da jetzt. Dann haben wir das ja auch schon mal. Perfekt. Ja, Jungs, dann lasst uns doch mal direkt loslegen. Hier im Hintergrund kommen schon die ersten Kaffeetassen angeflogen. Ich bin in Dublin momentan und habe eine schöne Zeitverschiebung, bin also auch noch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen müde. So, Karfreitag war kein Bundesligaspieltag. Der Bundesligaspieltag begann am Samstag. Und Fabi, ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal quasi mit dem Rückspiel an. Vom SC Freiburg gegen den FC Bayern, die nach der Pokalsensation in München jetzt das Heimspiel schon verdient mit 0:1 verloren haben. Revanche, Glück für die Bayern und eventuell auch relativ gute Generalprobe für kommenden Dienstag.
Boah, also eine Generalprobe, glaube ich, in dem Sinne nicht. Dafür sind die Mannschaften zu unterschiedlich. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz wichtig war, vor allem für die Köpfe der Bayern, da 3 Punkte mitzunehmen. Der Auftritt an sich, man war bemüht, mit viel Ballbesitz letztendlich dann auch den Druck hochzuhalten. Über weite Strecken des Spiels gelang das auch sehr, sehr gut. Allerdings der letzte Pass, das letzte Quäntchen Glück, vielleicht auch manchmal in der einen oder anderen Situation, ein überragender Torhüter, macht ein Spiel oder hält ein Spiel dann sehr, sehr lange offen. Die Bayern hatten dann auch sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten Halbzeit dann wirklich richtig, richtig Glück bei dem einen oder anderen Vorstoß der Freiburger. In Summe aber Chancen plus bei den Bayern. Viel mehr Ballbesitz, viel aktiver, glaube ich, auch. Und alles in allem, glaube ich, wenn man es dann übergeordnet betrachtet, auch ein verdienter 1:0-Erfolg.
Ja, du hast die Chancen gerade der Freiburger angesprochen. Also diese Unaufmerksamkeiten, die dürfen am Dienstag gegen City auf keinen Fall, glaube ich, passieren. Ne? Da waren ja wirklich haarsträubende Stellungsfehler bei. Ich erinnere mich da an den Querpass von den Fonsi Davis da ein bisschen unterschätzt hat, wo Doan dann reinrutscht und der Ball an den Pfosten geht. Ne? Und hinterher war, glaube ich, noch ein Kopfball von Gregoritsch. Also wirklich sattelfest ist die Defensive auf jeden Fall immer noch nicht. Ne?
Klar, Upamecano hat gefehlt. Ich weiß gar nicht, ob ich es so nennen würde, weil ich glaube, du hast in dem Spiel immer mal wieder Situationen, wo der Gegner auch zu Chancen kommen kann. Tatsächlich habe ich mir auch überlegt, was denn jetzt anders oder besser unter Thomas Tuchel war. Ich glaube schon, dass man zumindest eine stabilere Grundordnung hat, vor allem in der Defensive, dass man nicht so sehr anfällig ist für Gegenstöße oder Konter der Gegner. Aber wie du auch sagst, jetzt in der einen Situation in der ersten Halbzeit, wo Doan an den Pfosten trifft, Davis im Tiefschlaf, überhaupt nicht mit auf dem Platz in der Situation. Trotz alledem glaube ich aber, dass man wirklich dahingehend zumindest einen bisschen besseren Eindruck macht in Form von defensive Stabilität.
Ja, und so, das Einzige, was die Bayern sich gefallen lassen müssen, wie auch schon jetzt im Pokal, die Chancenverwertung.
Ja, Effektivität, das war im Prinzip der Grund dafür, dass das Spiel so spannend war. Ich meine, Mané hatte ja ein paar in der Champions gegen City abgestellt werden. Eigentlich, klar, defensiv hast du da ein paar Schwächen drin gehabt jetzt gegen Freiburg, aber wenn du deine Chancen machst, dann steht es relativ früh vielleicht 3-0 und dann ist das Spiel komplett gelaufen. Und das war im DFB-Pokal so, das war jetzt so und ich glaube, alle deutschen Fußballfans hoffen, dass das jetzt gegen City nicht so ist, weil da in Topform und brutal effektiv.
Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich glaube, wir freuen uns alle schon auf das Spiel am Dienstag, ne?
Wenn ich ehrlich bin, geteilt. Also auf der einen Seite natürlich extreme Vorfreude, auf der anderen Seite ist es aber auch schon so, irgendwas hat man ja dann immer, vor allem wenn man der Mannschaft auch noch die Daumen drückt, dass es vielleicht doch anders kommen könnte, als man sich's wünscht. Ja, wird auf jeden Fall hoffentlich sehr, sehr spannend. Und das Gute ist, es ist ja schon morgen. Man kann sich den ganzen Tag morgen drauf freuen. Ja, wird hoffentlich ein richtiges Knallerspiel.
Der O-Ton von deinem Vater war: keine Chance an die Bayern.
Sind wir zu und schwach für, und er schaut es nicht an.
Hat er das auch schon gesagt? Okay.
Ja, weil er Angst hat. Kann man ja auch ein bisschen nachvollziehen. Zumal, wenn man dann auch City ein bisschen am Wochenende verfolgt hat.
Richtig.
Das ist natürlich schon auch eine unglaublich gute Mannschaft. Scheint auch zum richtigen Zeitpunkt auch wieder in Fahrt zu kommen. Also auch vom Spielerischen her, nicht nur von den Ergebnissen. Es wird eine ziemliche Challenge werden.
Yes, richtig, genau. Der Wahnsinnige hat sich ja auch schon wieder mit 2 Toren auf die Bayern eingeschossen. Ne?
Wobei ich glaube, dass ja ein bisschen der Vorteil ist, wenn wir die 30 Sekunden noch haben. Ich glaube, mit Erling Haaland glaube ich schon, dass es eben dann auch so ist, dass sich ein De Ligt, Pavard, Upamecano, wie sie alle heißen, letztendlich auch auf ihn einstellen können. Von daher muss es nicht unbedingt im allerersten Moment auch zwingend ein Nachteil sein. Klar, er bringt natürlich Weltklasse mit. Wenn er den Platz hat, den Raum hat, ja, dann ist er nicht zu verteidigen. Wenn du dich aber darauf einstellst, hochkonzentriert bist, ungefähr so wie bei den Spielen gegen PSG, kann es vielleicht auch ein kleiner Vorteil sein.
Schauen wir mal. Das werden wir dann wahrscheinlich am Freitag dann besprechen, denke ich mal, die Europapokalwoche. Kommen wir zum Verfolger Nummer 1 dabei, in Borussia Dortmund, Sören. Nach zuletzt 2 ganz bittere Niederlagen, sowohl in München als auch dem Außenpokal gegen Leipzig, rehabilitiert sich der BVB mit einem etwas glücklichen 2-1-Sieg gegen Union Berlin?
Würde ich nicht so mitgehen. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein verdienter Heimsieg für den BVB. Gerade in der ersten Halbzeit habe ich von Union Berlin nichts gesehen. Klar, das war zu erwarten, dass sie einen Fokus auf die Defensive legen, so wie immer. Aber ich glaube, klar hat der BVB sich dann Mitte zweite Halbzeit ein bisschen schwer gemacht, das Leben. Aber waren klar besser und da würde ich schon vom verdienten Sieg des BVB sprechen.
Zeitweise mit 70% Ballbesitz, die Dortmunder. Ja, ziemlich harmlos, du hast es gerade auch schon angesprochen. Und der zwischenzeitlich nach der 1-0-Führung durch Mahlen, etwas glücklich dann der Ausgleich durch Kevin Behrens, wo man da, glaube ich, aber Fabi die Schulter auf jeden Fall auf Niklas Süles Schultern schieben muss. Ne? Also verweigert er ja mehr oder weniger den ersten Kopfball gegen Behrens, wo er gar nicht mit hochgeht, schaltet dann auch wieder gar nicht schnell genug um, ist gar nicht auf der Höhe. Ja, und dann ist Behrens auch schon wieder zur Stelle und macht den Ausgleich. Ne? Anders wiederum das 2-1 von Moukoko, wo er hellwach ist, da spekuliert, dass der Ball da in die Tiefe geht und dann gedanklich schneller ist als 2 Unionsspieler. Ne?
Ja, also ich glaube, ich bin tatsächlich bei Sören, also es war ein absolut verdienter Auftritt. Die Frage ist, was ich halt immer nicht ganz verstehe, ist den Ansatz, den Union dann in so einem Spiel hat. Also klar, dem Gegner den Ball überlassen, mit Nadelstichen beziehungsweise mit schnellen Umschaltaktionen letztendlich dann auch gefährlich zu werden. Ja, aber du spielst halt dann gegen Borussia Dortmund auswärts. Wo es dann schon auffällig war, dass der Matchplan eigentlich auch nicht funktionieren kann. Dafür ist viel zu viel Qualität beim Gegner auf dem Platz. Ich glaube, die Unioner hatten ja im Grunde genommen eine Chance, weil ich glaube, die ersten paar Minuten hat man den Dortmundern durchaus die Ergebnisse der letzten Woche angemerkt. Ich glaube, wenn du davon vielleicht ein bisschen Profit schlagen hättest können in Form von Aggressivität, vielleicht mal früh draufgehen, vielleicht mal selber den Ball übernehmen, hätte es mit Sicherheit auch da eine andere Anfangsphase gestalten können. Trotzdem fand ich sehr, sehr auffällig, dass es unheimlich attraktiv war, unattraktiv war, was die Unioner da auf dem Platz vor allem die erste Halbzeit auch gezeigt haben. Und ich glaube, so wirst du bei Top-Mannschaften auswärts nur schwierig zu Punkten kommen. Gleichzeitig muss man den Dortmundern auch ein Kompliment machen. Ich glaube, dass es nach so einer Woche wie der letzten nicht einfach ist, oder beziehungsweise nach den letzten beiden Spielen, dann auch einen eigentlich unangenehm zu bespielenden Gegner zu haben, trotzdem dann die Lösungen zu finden. Und am Ende des Tages, glaube ich, ging es für die Dortmunder nur darum, ein Ergebnis zu erzielen, was dir 3 Punkte gibt und ein bisschen Ruhe. Das haben sie jetzt geschafft. Und jetzt geht es ja für die Dortmunder offensichtlich einfach darum, die letzten 7 Spiele müssten es noch sein, oder?
Es sind noch 7, ja.
Die letzten 7 Spiele tatsächlich die Bayern zu jagen, den Druck hochzuhalten. Und das wird in allererster Linie nur dann funktionieren, wenn du regelmäßig die 3 Punkte einfährst. Und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend bis zum Ende bleiben.
Ja, mit dem Sieg, Sören, hat Union jetzt auch, beziehungsweise der BVB jetzt 5 Punkte zwischen sich und Union gebracht. Dann sollten sie von hinten auf jeden Fall auch erstmal Ruhe haben und sich voll auf ganz auf die Bayernjagd konzentrieren können, ne?
Ja, es geht nur um Platz 1. Also den können sie angreifen. Ich glaube auch, dass Union sicherlich noch in den nächsten Wochen den einen oder anderen Punkt verliert. Und von hinten kommt jetzt nicht unbedingt der Druck. Also können sich voll auf die Jagd auf Bayern konzentrieren.
Ich frage mich halt nur, so schön dieses Märchen halt auch ist mit Union Berlin. Aber wenn ich mir vorstelle, wie die Unioner nächstes Jahr oder nächste Saison Champions League spielen, boah, ja. Das könnte tatsächlich schwierig werden.
Ja, auf jeden Fall. Von hinten die Konkurrenz scharrt mit den Hufen. Es sind zwar noch 5 Punkte auf Platz 4, aber wer weiß, bei 7 Spielen ist ja noch einiges möglich. Ich rede von Bayern 04 Leverkusen, die jetzt auch schon ihr 7. Pflichtspiel in Serie gewonnen haben und sich ja aus dem grauen Mittelmaß wirklich in den letzten Wochen in die internationalen Ränge vorgespielt haben. Und auch jetzt am Wochenende wieder ein ziemlich souveräner, reifer Auftritt. Super Spiel abgeliefert, effektiv vorne, schnelles Umschaltspiel. Auch nach dem Anschluss der Frankfurter in der letzten Schlussstunde sicher gestanden und hinterher auch noch in der Nachspielzeit das 3-1 nachgelegt. Alles in allem, glaube ich, Leverkusen muss man weiter noch die nächsten Wochen auf dem Zettel haben. Ne? Scheint sich zur rechten Zeit wirklich gefunden zu haben.
Ja, sie bringen ihre Stärke auf den Platz. Ich glaube, jetzt auch gegen Frankfurt war eigentlich Frankfurt die Mannschaft, die das Spiel gemacht hat. Und du hast richtig angesprochen. Die Umschaltsituationen waren perfekt. Sie waren effektiv vor dem Tor. Und wenn du das natürlich jetzt auch die nächsten Spiele so durchziehst, dass du dich wirklich an den Matchplan hältst mit diesem Umschaltspiel, klar, dann kann es noch weit gehen. Ich glaube, dass sicherlich die Hoffnung noch da ist auf irgendwie Platz 4. Und wenn sie es so weitermachen die nächsten Wochen, dann ist die Hoffnung definitiv berechtigt.
Fabi, die Leverkusener sind ja früh in Führung gegangen, hatten danach dann wirklich 2-3 Mal wirklich mehr als Glück, dass die Frankfurter nicht zum Ausgleich gekommen sind. Aber danach, nachdem das 2-0 durch Diaby auch richtig traumhaft rausgespielt wurde, auch hier über Würz und Adli, war eigentlich so ein bisschen das Spiel der Frankfurter nicht mehr so, wie sagt man, haben nicht mehr wirklich an sich geglaubt, ne? Und der Anschluss, Stunde vor Schluss.
Ich glaube, es war ein Spiel mit mehreren verschiedenen Phasen, also aus Frankfurter Sicht. Die erste Phase, wo du wirklich bis zu dem 2-0 wirklich im Spiel warst, dann warst du wieder komplett raus, kommst aus dem Nichts gefühlt irgendwo zum Anschlusstreffer. Muss dann natürlich aufmachen und am Ende des Tages, wie es der Fußball eben vorgibt oder die Logik diktiert letztendlich, dass durch die freien Räume natürlich scharfe Situationen entstehen und die dann eben von Leverkusen, von Asmun genutzt werden. Trotzdem, was schon auffällig ist in einer gewissen Hinsicht in dieser ja, weitaus größeren Phase zwischen 2-0 und Anschlusstreffer. Ja, das ist nicht die Eintracht, wie wir sie kennen, und schon gleich dreimal nicht, wie wir sie kennen, auf internationalem Parkett. Das war schon sehr, sehr enttäuschend und da muss von so einer Mannschaft auch viel, viel mehr kommen. Im Umkehrschluss ist es natürlich schon so, wenn man das Spiel bewertet, ist man jetzt eher auf Leverkusener Seite, wenn man sagt, dass man einen unheimlichen Respekt davor haben muss, was Xabi Alonso mit seiner Mannschaft die letzten Wochen, ich glaube, der wievielte Pflichtsieg in Serie?
Siebte.
Sieben, ja. Ja, und dann auch auf eine Art und Weise. Klar, wir nehmen jetzt mal das Heimspiel gegen Bayern noch mit rein. Dann hast du ein Heimspiel gegen Frankfurt. Das sind zwei verdammt unangenehme Heimspiele, glaube ich. Die dann aber auch siegreich zu bestreiten, verdient schon den Respekt. Und ich meine, wir haben es letzte Woche auch schon mal gesagt, der große Gewinner der Tabelle im Moment, sehr wahrscheinlich Leverkusen. Auch dieses Wochenende hat im Grunde genommen alles für Leverkusen gespielt.
Richtig.
Und von daher denke ich, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ob es für die Champions League reicht, es kommt drauf an. Ich glaube, es sind zu viele Punkte auf Union. Leipzig wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Auf Union sind es, glaube ich, 8 Punkte. Ne?
Ja. Union sind 8 Punkte.
Ja, das ist schon knackig bei 7 Spielen, trotz alledem. Immerhin, und das muss man festhalten, wo die Mannschaft herkam. Jetzt stehen sie auf einem Europa-League-Platz. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle drei einig. Eine Leverkusener Mannschaft in Form, sieht man jetzt aktuell auch in der Europa League, ja, präsentiert einen schon auf eine zufriedenstellende Art und Weise. Also zumindest die Bundesliga in der Europa League.
Ja, das stimmt. Ja, so, und die Frankfurter warten seit 6 Spielen auf ein Dreier. Fabi hat es auch gerade gesagt, ist nicht so die Frankfurter Eintracht, wie wir sie von den letzten Monaten noch kennen. Ich weiß nicht, woran liegt es? Oliver Glasner verliert ja auch mittlerweile bei jeder Pressekonferenz so fast die Nerven, ne?
Ja. Oder
bricht sie dann abrupt ab?
Ja, ich glaube schon, was sich ja auch jetzt in den letzten Wochen so durchgezogen hat, ist einfach auch diese Fehleranfälligkeit, gerade im Defensivverhalten. Ja, du hast immer wieder einen Bock drin, was sich dann um den Lohn bringt. Und das verunsichert die Mannschaft dann irgendwie, wenn du in jedem Spiel dir ein Tor fängst, wo du sagst, boah, das hätte jetzt so nicht sein müssen. Aber vielleicht tut es der Eintracht auch gar nicht mal so schlecht für die Eintracht. Vielleicht, wenn sie in der nächsten Saison entweder Conference oder gar nicht dabei ist. Ich glaube, dass diese Mannschaft ein Stück weit auch im Umbruch ist, gerade mit Blick auf den Sommer, wenn Kamada, Muani, das sind ja Spieler, die vor dem nächsten Schritt stehen und das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, wenn da jetzt auch mal kein internationales Geschäft bei rauskommt.
Aber da muss ich ein bisschen schon auch herausfordern. Weil ich glaube, du warst vor ein paar Wochen noch, speziell auch nach der WM-Pause, schon in der Situation, wo du um die Champions League gespielt hast. Nach wie vor glaube ich, du hast jetzt eine Mannschaft wie Union Berlin, die da unter die ersten oder bei den ersten 4 dabei ist. Der Anspruch Eintracht Frankfurt, der muss von mir aus nicht sein, dass man sich jedes Jahr für die Champions League qualifiziert. Was ich damit aber sagen will, du warst in der Situation, wo du mittendrin warst. Jetzt aufgrund der letzten Wochen bist du im Grunde genommen eigentlich eher in der Situation, wo du um die Europa League vielleicht fürchten musst. Und ich glaube, du hast es gerade eben angesprochen, wir sprechen jetzt wieder von einem Umbruch bei den Frankfurtern. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, wenn du es schaffst, dich wieder für die Champions League zu qualifizieren, nach dem Europa League-Sieg den nächsten Schritt zu machen, um dann einfach mal unter die ersten 4 zu rutschen, dann hast du natürlich auch andere Möglichkeiten, die Spieler zu halten. So ist es ja im Grunde genommen eigentlich ein Teufelsrad. Deine Top-Spieler Sommer für Sommer werden gehen. Jetzt hast du noch das Problem, wahrscheinlich auch hausgemacht mit Glasner, dass du im Zweifel auch einen neuen Trainer brauchst. Und so stehst du letztendlich wieder genau da, wo du am Anfang warst und kannst wieder von vorne anfangen, diesen großen, großen Stein in den Berg raufzurollen. Zitiert von Aki Watzke. Für all die es nicht wissen, aber ihr wisst, was ich meine. Du warst in einer unglaublichen Ausgangssituation mit dem Europa-League-Sieg, du spielst Champions-League, du kommst sogar in die K.O.-Phase und verspielst dann letztendlich die Champions-League-Teilnahme innerhalb der letzten Wochen. Und dann kommt auch noch dazu, Tobi, du hast es auch angesprochen, ja, es ist schon fast nicht mehr 100% professionell, was da auf diesen Pressekonferenzen letztendlich im Moment passiert, das ist sehr, sehr dünnhäutig. Und das ist eigentlich nur schade, weil ich glaube, dass wir eine Eintracht hatten, die ja ein sehr, sehr starkes Momentum hatte, alle Gelegenheit letztendlich auch da wirklich Potenzial dazu zu gewinnen, anstatt wieder abzugeben im Sommer. Ja, und Sören, du sagst es, so stehst du wahrscheinlich nach der Saison. Da hast du dich nicht fürs internationale Geschäft qualifiziert und bist dann eben ein Stück weit weniger attraktiv.
Ja, das ist ja so bekanntlich wie mit dieser, auf dieser schönen Welle reiten, ne? Das ist ja immer am schönsten ganz oben, am besten ganz oben on top, und wenn du dann runterfällst, ist ja immer umso schwieriger wieder aufzusteigen. Deswegen, den Step müssen die Frankfurter jetzt mal irgendwie mal wieder in den nächsten Wochen oder möglichst schnell, das ist am besten schon in den kommenden Wochen mal wieder machen. Ne?
Ich glaube, so einfach ist es aber ja auch nicht, weil du halt jetzt auch richtig Unruhe auch im ganzen Verein drin hast.
Ja, richtig, richtig. Ja, haben jetzt im Pokal müssen sie nach Stuttgart, da sind sie im Halbfinale. Da ist auch noch ein Finale möglich. Und da haben sie ja unter der Woche eigentlich auch zumindest eine ziemlich überragende erste gute Halbzeit gespielt.
Das stimmt, ja.
Ne? Von daher schauen wir mal. Ja, eine Mannschaft, die auch die letzten Wochen, ich glaube, es ist gerade zweite oder drittbeste Rückrundenteam momentan, die Mainzer. Am Ende 2-2 gegen Bremen, da kann man sich eigentlich, können wir komplettes Spiel eigentlich bis auf die letzten 10 Minuten, glaube ich, mal komplett rausnehmen. Ziemlich wilde Schlussphase, ging wirklich hin und her. Mal wieder sind die Bremer mitbeteiligt, wie eigentlich schon des Öfteren in der Saison, wenn Tore in der Nachspielzeit fallen. Ja, 2-2 am Ende. Was halten wir von dem Spiel? Die Bremer mühsam in den Netz das Eichhörnchen, sammeln mal wieder ein Pünktchen und sollten eigentlich jetzt wirklich, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, sich wirklich keine Gedanken mehr machen müssen. Und die Mainzer, ja, für ihren Aufwand haben mit am meisten fürs Spiel getan, stehen am Ende ein bisschen blöde da, ne?
Ja, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, bis zur 80., 85. Minute war das jetzt nicht unbedingt das beste Fußballspiel an dem Samstag. Ich war auch, wenn man jetzt die Statistiken durchgeht, recht ausgeglichen eigentlich vom Spiel her. Und dann ist es irgendwie pure Hektik, fast wie bei FIFA die letzten 5 Minuten, wo jeder nochmal ein Tor schießen kann. Ich würde aber unterm Strich sagen, nicht nur weil Mainz immer geführt hat oder den Führungstreffer erzielt hat, dass es schon verlorene Punkte für Mainz sind, weil im Endeffekt doch ein bisschen mehr investiert und Bremen hat dann ja die Chancen, die sie dann irgendwie hatten, auch genutzt. Von daher kann sich Bremen wieder über einen Punkt freuen und für Mainz gerade, weil ich glaube schon, dass sie die Conference League im Blick haben, verlorene Punkte.
Ja, mit 41 Punkten auf Rang 8 immer noch definitiv in Schlagweite auf Frankfurt und Leverkusen mit 1-2 Punkten davor. Aber du hast gesagt, waren verschenkte Punkte, aber ich glaube, anhand der letzten Wochen, wo die Mainzer ja wirklich auch das eine oder andere Spiel ja hinten heraus ein bisschen mit Glück gewonnen haben, können sie mit dem 2-2 unterm Strich aber trotzdem noch gut leben, ne? Oder Fabi?
Ja, vielleicht bin ich heute ein bisschen die mahnende Polizei aus dem wunderschönen Mettingen. Weil ich glaube, wir waren letzte Woche an dem Punkt, wo man letztendlich den Anspruch, den man an die Bremer hat, letztendlich auch manchmal in die Kirche im Dorf lassen muss. Und ich glaube, Kompliment an die Bremer, die das über lange Zeit wirklich in Mainz bei der ja ein Stück weit Mannschaft der Stunde wirklich ziemlich gut gemacht haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das darf man immer nicht unterschätzen. Klar war für die Mainzer mehr drin, dass die Schlussphase dann so verrückt ausgeht, ist natürlich dann ärgerlich, wenn du dann in der allerletzten Aktion auch noch den Ausgleich kassierst. Trotzdem muss so ein Heimspiel auch mal drin sein für die Mainzer. In Summe war das ein überschaubares Niveau, glaube ich, bis zur Endphase. So ehrlich muss man, glaube ich, auch sein. Also es war jetzt kein Leckerbissen an Fußball, der dann viel kompensiert mit der heißen Schlussphase. Und am Ende des Tages war es, glaube ich, dann in Summe für die Mainzer ärgerlich. Aber ich glaube, man kann auch von einem gerechten Unentschieden sprechen, meines Erachtens.
Ja. So, und dann kommen wir zu der Mannschaft, die uns die letzten Wochen eigentlich immer wieder enttäuscht hat, die sich selber auch für ihr Auftreten, für ihren Elan, für hat alles nach vorne geworfen, viel versucht, nie belohnt hat. Und dann kommt der Befreiungsschlag bei einem der heimstärksten Teams der Liga, der FC Köln gewinnt 3-1 beim FCA. Die Kölner legen den Grundstein durch zwei frühe Tore in der Anfangsviertelstunde. Ja, und die Augsburger verlieren, glaube ich, erst das, ja, nach 7 ungeschlagenen Heimspielen zu Hause. Erste Heimniederlage wieder. Alles in allem, nach dem Anschluss der Augsburger hatte man aber trotzdem auch nie das Gefühl, dass die Augsburger wirklich so mit Schwung nochmal rankommen würden. Die Kölner spielten das wirklich clever runter mit viel Ballbesitz und die Augsburger einfach viel zu passiv im Offensivbereich, wenig Chancen rausgespielt und am Ende dann die Kölner sogar noch mit dem 3:1 und dann war eigentlich das Spiel auch schon durch. Verdienter Auswärtssieg der Kölner beim FCA.
Sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, dass wir endlich mal wieder den FC gesehen haben, der ja, der ein Spiel gewinnen wollte. Und das war die letzten Wochen ja teilweise nicht so, konnten nicht das auf den Platz bringen, was sie ausmacht. Und das war gegen Augsburg, ja, riesen Leistungssteigerung. Ich glaube auch, was Zweikämpfe betrifft, was Einstellungen betrifft, das war der FC, den, wie man ihn kennt. Und wenn du das natürlich jetzt auch so auf den Platz bringen kannst, dann kannst du gegen Augsburg gewinnen. Und es war ein absolut verdienter Sieg. Ich glaube, da sind so die leichten Restzweifel, ob man doch noch nach unten gucken muss, beim FC definitiv jetzt auch weggegangen. Das dürfte schon ja definitiv auch jetzt für den Klassenerhalt reichen.
Fabio, beim FCA, Berisha kurzfristig ausgefallen, fand ich schon, dass man gerade im Offensivbereich das schon gemerkt hat.
Ja, natürlich. Ich meine, klar ist der Top-Torjäger der Augsburger, beziehungsweise der permanent für Unruhe sorgt. Ja, ich frage mich ehrlicherweise ein bisschen, wo auf einmal diese Leistung der Kölner herkommt, im positiven Sinne, so ein Auswärtsspiel hinzulegen, in dem die Augsburger, glaube ich, relativ wenig zu melden hatten, weil es die Kölner einfach sehr, sehr gut machten. Auch vor allem letztendlich dann, ja, die Art und Weise, wie sie ja auch mit den Zweikämpfen waren, die Präsenz. Ich glaube, dieser Wille, unbedingt da 3 Punkte mitzunehmen, den hat man den Kölnern auf jeden Fall angemerkt. Seit ein paar Wochen das erste Mal wieder. Von daher, ja, glaube ich, für die Kölner, wenn man auf die Tabelle guckt, ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ob jetzt 31 Punkte für den Nichtabstieg reichen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Trotzdem gibt es natürlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Für die Augsburger das zweite Spiel in Folge eigentlich mit einer ja sehr schwachen Leistung. Letzte Woche hat es noch für einen Punkt gereicht, wo man aus dem Nichts letztendlich die Tore erzielt gegen Wolfsburg, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Jetzt so ein Heimspiel hinzulegen, eigentlich gegen den Gegner, wo du die Möglichkeit hast, dich wirklich komplett zu befreien aus dem Tabellenkeller. Ja, das ist aus Augsburger Sicht extrem schade. Trotz alledem für beide Mannschaften, glaube ich, sieht es nach wie vor in der Tabelle so aus, dass man ja relativ beruhigt sein kann in Form von ja, den Punkten, die zwischen einem liegen und dem Abstieg. Von daher muss man bei den Augsburgern vielleicht einfach mal den Mund abputzen, sich einmal schütteln und dann die nächste Woche angehen, weil ich glaube, so langsam aber sicher muss wieder eine Leistungssteigerung her. Und das ist einfach zu wenig, weil so wirst du Woche für Woche als Verlierer vor Platz gehen mit so einer Leistung.
Ja, und die Augsburger haben es ja in den letzten Jahren immer mal wieder, wenn es nötig war, nach Wochen mal wieder Punkte eingesammelt und jetzt sind es ja auch immer nur 6 Punkte auf Relegationsplatz 16. Von daher werden die Augsburger, glaube ich, auch in den nächsten Wochen immer mal wieder ihre Punkte holen und dann auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Apropos Abstiegskampf, Sören, ja, deine Blau-Weißen, Berliner, die Hertha, verlieren mittlerweile schon das 5. Spiel in Folge, seit 5 Spielen kein Dreier mehr. 2 Punkte von möglichen 15 geholt. Ja, Tendenz geht klar. Ja, gegen zweite Liga.
Was die Statistik betrifft, sicherlich. Aber ich glaube, jetzt auch gegen Leipzig. Du hattest letzte Woche gegen Freiburg ein Spiel gegen eine Spitzenmannschaft und jetzt eben auch am Samstagabend gegen Leipzig ist auch eine Spitzenmannschaft der Bundesliga. Von der Leistung her würde ich sagen, es ist das, was Hertha im Moment auf den Platz bringen kann. Viel ja Kampfbereitschaft, schon auch der Versuch, mitzuhalten gegen solche Teams. Aber du hast dann auch deutlich gesehen, dann auch gerade nach dem einzelnen Rückstand offensiv, dass du kaum die Qualität hast, um dann eben auch zu klaren Torchancen zu kommen. Es war ein ordentlicher Auftritt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment reicht es nicht, um gegen so Punkte mitzunehmen, geschweige denn zu gewinnen. Und da muss jetzt klar der Fokus auf den Freitag liegen beim Gastspiel auf Schalke. Mit der Leistung, darauf kann man aufbauen, aber du musst sicherlich jetzt auch mal wieder in die Situation kommen, wo du Tore schießt. Ich bin aber davon überzeugt, dass jetzt gerade gegen Schalke es natürlich ein anderes Spiel wird und da sicherlich auch die Möglichkeit liegen, dreifach zu punkten.
Ja, Fabi, und die Leipziger quasi, wie das der Spruch mit dem bekannten Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Man hat ja immer so das Gefühl, dass Leipzig, wenn es mal ein bisschen, ja, nötig war, haben sie ein bisschen wieder aufs Gaspedal gedrückt und die Hertha wieder in ihre Schranken gewiesen. Alles in allem von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich Spiel im Griff gehabt, außer, glaube ich, kurz vor Schluss, wo Serda da noch die Chance zum Ausgleich hatte, die ein bisschen glücklich und ja, unverdient gewesen wäre, aber alles in allem ziemlich abgeklärter, reifer Auftritt der Leipziger.
Ja, so kann man es vielleicht auch nennen, trotz alledem zuallererst, wer so ein Spiel um 18:30 Samstag ansetzt, setzen 6, war nämlich überhaupt kein gutes Fußballspiel.
Es stand ja, Top-Spiel drauf, ne?
Ja, ist ja nicht mal böse gemeint, aber es war wirklich kein gutes Fußballspiel. Ganz im Gegenteil, von den Berlinern kam ja in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr wenig in der Offensive bei den Leipzigern. Ich meine, das Spiel wurde entschieden durch ein komisches Tor. Wie nennt man sowas? Bisschen Slapstick.
Ball das war doch ein Torwartfehler, oder?
Ja.
Ja, schon. Trotzdem, ja. Anyway, am Ende des Tages hat es gezählt, das Tor. Ja, und die Leipziger, vielleicht war es wirklich so, wie du sagst, am Ende des Tages einfach nur das gemacht, was sie machen mussten, um die 3 Punkte einzufahren. Für die Herthaner vielleicht auch ein bisschen der falsche Ansatz, wenn man vielleicht einfach damit gerechnet hat, dass es schwer wird, im Vorfeld auch überhaupt was mitzunehmen gegen so eine Mannschaft, die unter der Woche natürlich auch die Dortmunder ein bisschen zerpflückt hat. Ja, das dann einfach in Summe viel zu wenig, um wirklich was Zählbares mitzunehmen aus so einem Spiel. So wie Sören auch sagt, ich meine, jetzt nächstes Wochenende geht's um alles. Ich glaube, das ist ein Do-or-Die-Spiel. Ich glaube, wenn du da als Verlierer vom Platz gehst, dann wird es noch mal dunkler, als es jetzt schon ist im Keller für die Hertha. Von daher, tatsächlich freue ich mich drauf, auch wenn es wahrscheinlich fußballerisch kein Leckerbissen wird. Aber es wird mit Sicherheit eine der intensivsten Partien sein, die wir am Wochenende sehen werden.
Da kann man von ausgehen, ja. Ja, apropos intensiv, der VfL Wolfsburg gehört zu den Teams oder ist das Team mit den meisten Sprints und war am Wochenende bei Borussia Mönchengladbach zu Gast bei dem Team, ja, was am schwächsten die wenigsten Sprints anzieht. Und das hat man gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, mehr als gesehen. Der VfL Wolfsburg da eigentlich drückend überlegen, spielbestimmende Team gewesen, mit Riesenchance in der ersten Halbzeit, wo der VfL Wolfsburg, glaube ich, 2-3-0 zur Halbzeit führen muss, kriegt dann zwischenzeitlich das 1-0. Und läuft im 1-0 dann hinterher, investiert dann auch in der zweiten Halbzeit, hat dann kurz nach der Pause auch nochmal die Riesenchance durch Zwanberg, wo Omlin richtig klasse hält. Ja, und danach bekommt die Borussia das Spiel besser in den Griff mit ihrem Ballbesitzfußball, legt dann hinterher das 2-0 nach und am Ende steht die Mannschaft von Niko Kovac mit leeren Händen da, weiß selber nicht wirklich wieso, weil vom Auftreten her, vom Einsatz her, vom spielerischen Ansatz her ist alles wieder vollkommen in Ordnung war. Nur leider, wie die letzten Wochen auch, die Effektivität, die Chancenverwertung ließ mal wieder arg zu wünschen übrig.
Ja, also ich gehe mit, dass der VfL sicherlich die Mannschaft war, die mehr für das Spiel getan hat, aber insgesamt, glaube ich, war es kein gutes Fußballspiel, auch die Gladbacher, das war relativ dürftig, klar, du machst 2 Tore, aber für ein Heimspiel war mir das viel, viel zu wenig. Du hast angesprochen, Wolfsburg hatte die Top-Chancen dann auch, ist an uns, an Omlin gescheitert und eigentlich, auch wenn sie die spielbestimmende Mannschaft war, hätte da noch mehr kommen müssen, weil du hast einfach nach wie vor doch die Chance, Platz 6 definitiv anzugreifen. Das war jetzt auch schon letzte Woche gegen Augsburg so, dass das zu wenig war. Und da muss eigentlich schon eine Leistungsstärke her, wenn du einfach die Chance hast, nächstes Jahr international zu spielen, war das dann auch jetzt am Wochenende eigentlich zu wenig.
Also ich fand, um von meiner Seite vielleicht auch nochmal kurz zu unterstreichen, also das war Spiel bedeutungslos. Ja. Es war ehrlicherweise ein Trauerspiel, das Spiel anzugucken. Schade, dass es so früh am Sonntag war, sonst hätte man definitiv ZDF Rosamunde Pilcher gucken können, was mit Sicherheit mehr Brisanz mitbringt bei den Gladbachern. Ich meine, am Ende steht hier ein 2-0. Trotzdem die Leistung der Gladbacher, auch wenn man auf die Spieldaten guckt, das war auffällig auch zu sehen. Da irgendwie stimmt auch der Einsatz auch nicht. Die Laufleistung, glaube ich, die geringste am ganzen Spieltag, müsste man mal vielleicht im Nachgang gucken, aber sehr, sehr wenig dann auch vom Gefühl her, die Körpersprache, den ein oder anderen Zweikampf gefühlt freiwillig abzugeben. Und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, die einfach im Moment, glaube ich, nicht mehr zum Leisten instande ist. Es war wirklich kein tolles Fußballspiel und am Ende gewinnen die Gladbacher sogar 2-0 und dürfen jetzt hoffentlich nicht den Fehler machen, um wieder alles gut zu reden. Weil ich glaube, es war nach langer Zeit mal wieder nötig, auch 3 Punkte einzufahren. Aber im Grunde genommen spiegelt das wahrscheinlich oder das Spiel oder der Verlauf des Spiels eigentlich auch das wieder, was beide Mannschaften in der Tabelle im Moment sind, nämlich irgendwo im Niemalsland unterwegs und die Wolfsburger haben die letzten Wochen einfach ihre große Chance verspielt, wirklich an die internationalen Plätze ranzukommen. Und wenn man, wie nennt man das, Formbarometer letztendlich im Moment nimmt, Gladbach sowieso nicht und Wolfsburg genauso wenig irgendwas mit dem internationalen Geschäft zu tun, meines Erachtens. Dafür sind die anderen Mannschaften einfach einen Schritt voraus, in der Qualität auch des Kaders, aber auch in der Spielform beziehungsweise in der Art und Weise, wie sie letztendlich die Ansätze im Spiel finden. Und von daher vielleicht einfach auch nur gerecht, dass die Wolfsburger eine weitere Schlappe bekommen.
Ja, vielleicht ist da auch einfach nicht mehr drin, ne? Bis zum gewissen Punkt. Ja, vielleicht fehlt auch einfach der Torjäger. Vielleicht fehlt der Wout vorne drin. Vielleicht wäre da mehr drin gewesen die Saison. Wer weiß das schon, ne? Ja, Sören, Mannschaft, der VfL Bochum, auch, nehmen wir es vorweg, der Verlierer des Spieltages. Mit einer der Verlierer des Spieltages und der VfB hingegen, ja, meldet sich zurück im Abstiegskampf. 3-2 Auswärtssieg beim VfL Bochum. 3 ganz, ganz wichtige Punkte der VfB nach dem Trainerwechsel auf Sebastian Hoeneß. Jetzt mit dem 2. Sieg und der Woche im Pokal auch weitergekommen in Nürnberg. Meldet sich im Abstiegskampf zurück.
Ich würde das Spiel unter die Überschrift stellen, typisch VfL. Mal wieder eine große Chance gehabt, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen in den Abstiegskampf. Hätte es mit Augsburg gleichziehen können. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, wurde dann aber doch schon auch in den ersten Minuten so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dass der VfL die Chance auch nutzt, wirklich aggressiv auch das Stadion mitnimmt, direkt in den Anfangsminuten. Man muss wirklich sagen, dass der VfL offensiv über die ganze Dauer, trotz 2 Tore, sich kaum klare Chancen erspielt hat. Der VfB hat es richtig abgezockt gemacht, fand ich, standen hinten auch sehr, sehr sicher. Das war im Vergleich zu den Auftritten von Bodo und Labbadia, wo man ja auch defensiv wirklich auch teilweise noch anfällig war, ein wesentlich besserer Auftritt. Und von daher, nach 90 Minuten muss man wirklich sagen, mehr als verdienter Sieg für den VfB Stuttgart, auch wenn es hinten heraus natürlich nochmal ein bisschen spannend wurde. Aber der Dreier geht für den VfB absolut in Ordnung.
Ja, dann kommst du zum zwischenzeitlichen Ausgleich, ne, nach dem 0-1-Rückstand. Und wenn du dann innerhalb von ein paar Minuten da dir so einen Doppelschlag fängst und den Gegner quasi noch einlädst zweimal, ja, das sind Fehler, die darfst du im Abstiegskampf einfach nicht erlauben, ne? Fängt an mal wieder bei Manuel Riemann, der ja schon beim ersten Tor, ich weiß ja nicht, wie ihr da den Schuss gesehen habt von Ito, sah so ein bisschen aus wie so beim Trainingsspiel, wo der Torwart mal versucht, einen Schuss mit einer Hand irgendwie übers Tor zu lenken. Ich glaube, wenn er da beide Arme genommen hätte zum Fäusten, wäre da auch nichts groß passiert. Ja, dann der Stellungsfehler beim, ich glaube, das 3-1 war es, ne?
Ja.
Ja, und beim 2-1, ich weiß nicht, Masovic war es da, glaube ich, die Flanke, bist der erste Verteidiger am ersten Pfosten, nimm deinen Kopf, hau den Ball weg, passiert überhaupt nichts. Warum er den da durchlässt, ob da jemand gerufen hat, ich weiß es nicht, sah auf jeden Fall mehr als unglücklich aus, ne? Und Kirassi, war da, glaube ich, auch mehr als verwundert, dass er da so sträflich frei vom Tor von Riemann zum Abschluss kommt.
Ja, das geht nicht. Also du kannst nicht nach dem 1-1 so komplett in den Tiefschlaf verfallen. Zumal du dann, ich glaube schon, wenn das 1-1, wenn du da ein paar 15 Minuten wirklich dann auch Ruhe und Kontrolle in dein eigenes Spiel bekommen hättest, dass der VfB angefangen hätte, ja auch nachzudenken. Ja, jetzt müssen wir doch aufpassen, dass wir hier nicht das Spiel abgeben. Aber dann so, ja, Geschenke zu verteilen, klar, 2-1 brauchen wir nicht überreden, klarer Abwehrfehler. Und beim 3-1 sieht es Manu, aber er hat so viel, also bei Rima muss man schon sagen, dass diese Flanken auf den zweiten Pfosten und wenn er da sich dahin bewegen muss, da hat er schon die Schwächen einfach und das hat man jetzt auch wieder gesehen. Und dann bringst du dich ja komplett aus dem Spiel, weil dann muss man wirklich sagen, nach dem 3-1, da glaubten nicht mehr viele im Stadion daran, dass das Spiel gedreht werden kann. Und da hat der VfB zur richtigen Zeit einfach auch die Tore gemacht.
Ja. Fabi, deine Meinung zum VfB vielleicht noch?
Die bessere Mannschaft hat gewonnen.
Um es kurz zu machen, ja?
Ja, ich meine, ihr habt jetzt so viel dazu gesagt. Tatsächlich, glaube ich, dass du als VfL Bochum mindestens einen Punkt holen musst. Dass es nicht gelungen wäre, die Stuttgarter einfach in Summe an diesem Sonntag.
Ja.
Die bessere Mannschaft waren und den Rest habt ihr gesagt.
Ja, gut. Und dann sind wir schon fast am Ende. Spiel Nummer 9 am Sonntag. Die TSG Hoffenheim, auch ein Gewinner im Abstiegskampf, setzt die Serie fort. Dritter Sieg in Folge schon für die TSG, sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft. Jetzt 5 Punkte auf Relegationsplatz 16. Unterm Strich steht ein 2-0-Sieg gegen Schalke 04, wo man sagen muss, Spielanteile definitiv mehr auf der TSG-Seite, war ein munterer Beginn von beiden Seiten, sowohl die Schalker hatten gute Chancen durch einen Lattentreffer unter anderem, die TSG macht das 1-0, frühe Führung, spielte dann natürlich der TSG auch in die Karten. Schalke wirkte danach jetzt nicht wirklich so geschockt, war bemüht, hatte danach auch kurzzeitig sogar die Chance zum Ausgleich. Ja, kurz nach der Halbzeit, 20 Minuten Verschluss, die TSG mit einem Elfmeter, der dann wiederholt erst verschossen wurde und im Nachgang von Bebu dann verwandelt wurde, sicher zum 2-0. Offensiv die Schalker eigentlich zu harmlos gewesen, um in Hoffenheim mehr mitzunehmen. Kämpferisch war es wieder ein guter Auftritt der Schalker, aber leider war da nicht mehr zu holen aus Schalker Sicht.
Ja, ich glaube, das Spiel hat irgendwie nochmal gezeigt, warum Schalke dann auch einfach da unten auch unten drin feststeckt. Ja, du hast es richtig gesagt, das ist das, was man erwarten muss, wenn man unten steht. Leidenschaft, Mentalität, wirklich alles reinzuhauen. Aber man hat dann in den entscheidenden Momenten gesehen, dass die Qualität einfach nicht da ist. Und Hoffenheim, wenn man natürlich auch den Kader gegeneinander stellt, ist halt die Mannschaft, die Qualität eigentlich auch auf dem Platz hat. Und das hat man gesehen. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, es sind nach wie vor nur 2 Punkte auf den Relegationsplatz und es ist alles drin für Schalke. Und jetzt kommt eben das Spiel am Freitag. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein absolutes Schlüsselspiel gegen die Hertha. Klar, das ist ärgerlich in Hoffenheim gegen direkten Konkurrenten, aber du hast nichts verloren. Du bist noch nicht abgestiegen und jetzt gilt der Fokus auf den Freitag. Ich glaube schon, dass auch Schalke da sicherlich reingehen wird, um das Spiel zu gewinnen.
Ich denke auch. Ja, die spielerischen Ansätze waren auf jeden Fall da. Hat man, glaube ich, beim 1-0 gesehen, was die TSG zumindest spielerisch drauf hat. Ja, ob es das die nächsten Wochen weiterhin auf dem Platz zeigen kann, wird sich zeigen. Aber ich denke, mit den Auftritten geht das schon deutlich wieder in die richtige Richtung. Erstmal für Materazzo auch, dass er 3 Siege in der Bundesliga in Folge feiern kann. Ja, und so ist die TSG wieder aus dem Abstiegskampf erstmal wieder ein bisschen raus, wieder ein bisschen Luft verschafft.
Und den Aufbaugegner vor der Brust.
Und den Aufbaugegner vor der Brust. Ich habe es jetzt nicht vor Augen, du sprichst es an, Fabi. Ist das Rückspiel dann direkt die Woche danach gegen City?
Ja.
Okay.
Also du spielst jetzt Dienstagmorgen und dann in der Woche darauf direkt am Mittwoch.
Ja, dann ist das auf jeden Fall dankbar für die TSG, die ja in den letzten Jahren das ein oder andere Mal, ich sag mal, ein Stolperstein für die Bayern war, ne?
Ja, und wer spielt im Moment nicht gerne gegen die Bayern? Also von daher.
Ja. Wer weiß, was die TSG dann in München dann vielleicht mitnimmt.
Ja,
dann sind wir gut für heute durchgekommen. Hier wird das Frühstück gerade gleich aufgebaut. Noch Tipps für Dienstag,
Fabi? 0-0.
Meinst du, fallen keine Tore? Da glaube ich dir jetzt nicht.
Ich war selber glücklicherweise mit dir zusammen mal bei einem K.O.-Spiel, auch in England, wo die Vorzeichen ähnlich waren. Ich glaube, damals stimmt. Liverpool, ja, die beste Mannschaft in Europa. Und irgendwie haben wir es hinbekommen, dort zumindest das Ergebnis ja, pari zu halten. Ja, große Hoffnung ist einfach ein Unentschieden 0-0 mitzunehmen. Ja. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, ich glaube, das Spiel kommt einfach 2-3 Wochen zu früh für die Bayern unter Thomas Tuchel, weil ich glaube, vieles einfach noch nicht so hundertprozentig, was ja auch offensichtlich logisch ist, einstudiert ist. Anyway, um es kurz zu machen, ich hoffe im Unentschieden, dass das Rückspiel zu Hause ja, richtiger Showdown wird.
Okay. Na, ich gehe da nicht so optimistisch rein in die Partie. Ich gehe davon aus, dass die Bayern auf jeden Fall mit 2 Toren Unterschied verlieren werden. Ja, und bei dir, Sören?
Unentschieden. Ich glaube auch, Rückspiel ist das Spiel, wo es drauf ankommt. Und gehe mal davon aus, oder ich tippe auf ein 1-1.
Okay, komm, dann nehmen wir den Mittwoch vielleicht noch einmal kurz mit rein. Das Spiel, was vielleicht auch mit am spannendsten ist, Real zu Hause gegen Chelsea, Fabi. Real ist am Wochenende sogar verloren zu Hause.
Ja, aber Chelsea hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert am Wochenende. Nee.
Mal wieder.
Von daher, ach, lassen 3-1 machen.
Okay.
Auswärts kann Chelsea. 1-2.
Ah, okay. Okay. Nee, ich gehe auch mit Fabi. Also ich denke, dass Real da schon im Hinspiel zu Hause dann die Weichen auf Sieg stellen wird. Und das italienische Duell zwischen Neapel und Milan, gehe ich mal von aus, wird typisch italienisch auf jeden Fall mit einem Unentschieden enden im Hinspiel. Wahrscheinlich wird es ein 0-0 oder 1-1.
Wer spielt als erstes zu Hause?
Ich meine, Milan spielt zuerst zu Hause.
Ja. Ah, wobei die haben ja, glaube ich, letzte Woche war das, oder?
Ja. Haben sie die auseinandergenommen.
Ja.
Nee, lassen wir uns mal überraschen, was da die Woche in der Champions League so mit sich bringt. Und dann hören wir uns wahrscheinlich, wenn es klappt, zeitlich, organisatorisch, Freitagnachmittag, Jungs.
Ich wollte nur kurz sagen, dass mein Gewinner des Spieltags im Übrigen der VfB Stuttgart ist, der offensichtlich eine super Woche nach dem Trainerwechsel hinter sich hat und hoffentlich ja die heiße Phase der Saison letztendlich mit 2 ganz, ganz wichtigen Siegen, einmal im Pokal und einmal in der Liga beim VfL Bochum eingeläutet hat. Bevor du es vergisst.
Nee, da wäre ich jetzt noch ganz zum Schluss drauf gekommen, Fabi. Aber du hast ja wieder vorweggenommen. Ich hätte den VfB jetzt auch genommen, so wie letzte Woche auch schon. Wäre schön dazwischen gegrätscht. Letzte Woche habe ich bei Leverkusen gehabt. Ich nehme diese Woche die TSG Hoffenheim. 3 Siege in Folge.
Ja. Dann nehme ich diesmal Bayer Leverkusen, denn mit dem Sieg jetzt am Wochenende ist es für die Werkself die längste Siegesserie seit 21 Jahren und dementsprechend definitiv verdient der Gewinner des Spieltags.
Mich wundert es, dass keiner die Hand Guldes genommen hat, der im 16er Hand spielen darf, ohne dass es Elfmeter für den Gegner gibt.
Ja,
auch so eine Szene. Also ich meine, am Ende des Tages egal. Aber mal ganz ehrlich in die Runde gefragt, versteht das noch einer?
Nein.
Zumal der Schiedsrichter dann ja auch noch nach draußen geht und sich die Szene anzuschauen.
Ja.
Und wie kann man dann eigentlich nicht auf Elfmeter entscheiden? Aber das wird wahrscheinlich nur er beantworten können.
Und am Ende hat der Schiri immer recht, Fabi.
Das stimmt, ja. Vielleicht hat er irgendwas gesehen, was wir nicht gesehen haben.
Wer weiß das schon bei den ganzen Wiederholungen, die sie da vorgespielt kriegen. Naja, gut, Fabi, dir eine gute Fahrt nach Dänemark.
Guten Rückflug.
Ja,
und gute Nachhausefahrt. Sören, heute geht's
zurück. Dankeschön. Ja, heute geht's zurück.
Jetzt dreht sich Sören erstmal nochmal rum, legt es nochmal hin.
Das nicht. Nein.
Träumt von glorreichen Zeiten im VfL Bochum. In diesem Sinne, Jungs, einen schönen
Tag
für euch noch. Bis dahin mal.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.